Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und ich habe heute einen weißen Polyesteranzug an, denn ich habe heute ein spannendes Thema, ein Le Brunch. Falco Löffler ist heute zu Gast. Wunderschönen guten Morgen, Falco.
Ja, schönen guten Morgen.
Und Ausgangslage für unser Gespräch heute ist, dass du auf der Developer Days warst. Oder so hieß es doch,
Developer Days? Na, die German Dev Days, GDD.
German Dev Days,
GDD. Wird gern verwechselt mit dem Game Design Document. Ne? Eigentlich ein gängiger Ausdruck in der Spielentwicklung. Aber ja, die GDD oder was das GDD? Ich glaube, da ist Stefan sich selber nicht so ganz klar.
Also die German Dev Days, da war ja auch unser Daniel vor Ort, eine kleine Konferenz für Entwickler von Entwicklern. Du bist Autor, du bist Übersetzer, du schreibst Bücher und du hast einen Schwerpunkt gelegt, wenn ich dich richtig verstanden habe, in Spielen zu schreiben, also Story und Dialoge und so weiter. Und auf diesen German Dev Days, um jetzt mal zum Punkt zu kommen, wurde dein neues Projekt vorgestellt, bei dem du aktiv mitwirkst, nämlich ein neues Leisure Suit Larry. Das kennen vielleicht ganz, ganz viele Hörer und Hörerinnen gar nicht mehr, weil es wirklich schon lange in der Versenkung versunken war. Seit 9 Jahren haben wir nichts mehr von diesem schweren Nöter gehört, aber alle, die vielleicht so die Alterskategorie haben, die ich bin, Ü40, die können sich vielleicht noch dran erinnern, in den 80er Jahren gab es ein Adventure von Sierra, von L.O. und das war Leisure Suit Larry. Und ihr wollt diesen Kerl tatsächlich wiederbeleben und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Wir einigen uns erstmal drauf, wir nehmen die britische Aussprache, ne? Also Leisure Suit Larry. Leisure. Amerikaner betonen es ja Leisure Suit Larry. Das ist auch so ein Ding. Ja, machen wir die britische Aussprache. Wir sind ja hier noch in der EU, alle Mann.
Das ist aber tatsächlich eins von diesen Wörtern, die man als Jugendlicher nie wusste, wie man sie ausspricht. Genauso wie Leute immer noch Tomb Raider sagen, weil man damit halt einfach aufgewachsen ist, oder? Ja. Also dieses Leisure, das wir haben, glaube ich, damals alle nicht verstanden, was das ist. Also Suit konnte ich mir noch herleiten, dass damit wohl sein weißer Polyesteranzug gemeint ist. Aber so bekannt war dieses Wort tatsächlich
nicht. Ja. Leisure Suit Larry war das einfach, ne, so in der umgangssprachlichen Betonung.
Genau, bevor wir zum neuen Spiel kommen, vielleicht nochmal kurz Herleitung. Wie bist du denn damals zu Larry gekommen? Also wir hatten gerade im Vorgespräch schon überlegt, wie alt wir waren. Zum Release 1987 kann ich es, glaube ich, noch nicht gespielt haben, weil ich erst zum 12. Geburtstag meinen Amiga geschenkt bekommen habe. Also es muss wahrscheinlich irgendwann so um den Dreh irgendwas zwischen 14, 15 Jahre werde ich gewesen sein und habe mich damals durch die ab 18er Altersfrage durchgekämpft. Da gab es nämlich so ganz schwere Fragen, die man nur beantworten konnte, wenn man über 18 ist und irgendwie Baseball-Ahnung hatte. Aber irgendwie haben wir es dann tatsächlich immer noch irgendwie geschafft, in dieses Spiel zu kommen und auf die sexuellen Abenteuerreise zu gehen mit Larry. Wie alt warst du denn da?
Ja, ich bin Jahrgang 74, hatte meinen Amiga 500 auch so mit 14 bekommen, glaube ich. Und ja, Larry ist dann, wie so vieles dann, ich sag mal, auf inoffiziellem Weg auch in meinen Händen gelandet. Und natürlich hat man sich dann die Zähne ausgebissen an dieser Abfrage. Aber mit Trial and Error und den Notizen konnte man nach und nach alle Fragen dann sich erschließen tatsächlich. Wenn man das heute noch mal versucht, also ich habe jetzt auch noch mal alle Larry-Teile natürlich durchgespielt. Bei GOG gibt's sie ja inzwischen und auch bei Steam für wenig Geld, dass man wirklich alle 7 offiziellen Adventures noch mal durchspielen kann zumindest. Und ja, an dieser Abfrage bleibt man immer noch hängen. Aber es gibt ja, glaube ich, mit Alt-X die Möglichkeit, das zu überspringen oder so. Inzwischen geht das ganz leicht. Und natürlich, dank Internet gibt es eine lange Liste mit allen Antworten. Aber damals war das wirklich noch ein...
Das hatten wir ja damals nicht. Wir konnten ja nicht googeln, wer die World Series 1939 gewonnen hat oder so.
Ganz genau, was jeder Amerikaner damals offensichtlich wusste. Aber mit Trial and Error ging das dann auch. Und ja, das war dann auch für mich so eines dieser ersten Adventures, die ich länger gespielt habe. Ich habe es damals auch tatsächlich durchgespielt, das weiß ich noch. Und auch den zweiten und dritten Teil, der ist dann auch mal bei mir gelandet. Das war natürlich, aber ich muss dazu sagen, ich selbst war dann auch eher so der Lucasfilm-Adventures-Spieler. Und ich habe sehr gerne damals wie heute Text-Adventures gespielt. Also ich habe meine Sammlung der Infocom-Titel ist größer als die Sammlung der Sierra-Spiele. Und aber Larry war natürlich Pflicht. Also wer ein Jugendlicher war, so in den späten 80ern, Anfang der 90er, der hatte das als Homecomputer-User irgendwann. Ja.
Natürlich war das sehr pixelig, aber es lag halt einfach auch an dieser Thematik. Also das war halt was Besonderes damals auch schon, dass ein Spiel sexuellen Content hatte. Natürlich waren die Sachen verpixelt und es war ja auch sehr harmlos im Endeffekt, was die grafische Darstellung angeht. Aber es hatte natürlich auch so diesen Reiz, mal ein Spiel zu spielen, was eben nicht nur Fantasy und Ritter und solche Themen hatte, sondern eben halt auch, es ging ja um Sex, es ging ja wirklich auch um Verhütung und wie Larry sich dadurch navigiert, durch dieses sehr realistische Setting damals für diese Verhältnisse. Man hatte eine Kneipe, man musste irgendwie im Casino Frauen ansprechen und so weiter. Das hatte schon eine ganz eigene Atmosphäre als Teenager. Du hast sie jetzt nochmal neu durchgespielt, so besonders gut gealtet sind sie nicht, oder?
Es kommt drauf an. Also die ersten drei sind schon zu Recht Klassiker. Man muss die Spiele ja wirklich auch im Kontext der Zeit sehen. Das waren Grafik-Adventures, als Grafik-Adventures fast noch nicht existierten. Also Larry 1 kam sogar nach Maniac Mansion noch, aber hatte damals, glaube ich, auch den PC als primäre Plattform, der ja in Europa nicht ganz so verbreitet war wie jetzt in den USA. Und es war also gerade der erste Teil ist wirklich eine abgefahrene Mischung aus, man steuert die Figur mit den Cursor-Tasten, hat aber einen Parser, mit dem man die Befehle eingeben muss. Stimmt, der Parser war auch nicht sonderlich gut. Also wenn man dann ein Infocom-Spiel daneben legte, wo man in ganzen Sätzen kommunizieren konnte, und dann kommt ein Larry, wo man nur mit zwei Wortbefehlen arbeiten muss und dann auch nur mit ganz bestimmten Begriffen. Aber trotzdem, es war, die Mischung war einfach einzigartig. Diese Mischung aus Grafik-Adventure, Texteingabe und dieses verruchte Milieu, in dem man sich bewegte, das natürlich sehr, also jetzt mit erwachsenem Blick, unglaublich banal und comichaft auch daherkommt. Es werden ja wirklich alle Klischees ausgerollt, die man sich vorstellen kann. Aber für die damaligen Verhältnisse war eben allein schon wegen des Themas das Ganze revolutionär. Man muss ja noch dazu sagen, das erste Larry war ja ein Grafik-Remake eines Text-Adventures von Sierra. Hast du das auf dem Radar? Oder?
Ich habe es mal gelesen, aber war mir damals auch nicht bewusst. Ja, genau.
Ja, das habe ich nämlich auch noch mal als Teil der Recherche gespielt zum ersten Mal. Das gibt es nämlich inzwischen auch bei allen Plattformen als Download zu kaufen. Das war Softporn Adventure und das war wirklich Anfang der 80er. Also ich glaube 4-5 Jahre vor Larry 1. Und das ist inhaltlich exakt das gleiche Spiel. Also die Rätsel, der Ablauf ist wirklich deckungsgleich mit Larry. Das Einzige, was in Larry eben neu ist, ist die Hauptfigur, dass eben der Leisure Suit Larry als Figur eingeführt wird. Und dass man eben einen Avatar hat im Spiel und eben nicht wie im Text-Adventure, wo man selbst ist. Du machst dies, du machst jenes. Mhm. Und das ist auch so eine kleine Legende, dieses Softporn-Adventure. Auf dem Cover dieses Spiels ist die halbe Sierra-Belegschaft im Whirlpool. Unter anderem auch Roberta Williams selbst vermutlich oben ohne im Whirlpool. Und wir haben schon Witze gemacht im Team, eigentlich müssten wir dieses Cover recreaten, ne? Dass wir alle selbst in Whirlpool gehen und uns so ablichten lassen. Aber wir hatten noch keine Zeit dafür bislang und kein Whirlpool.
Also spätestens auf der Weihnachtsfeier dann auf der Launch Party wird dieses Foto hoffentlich entstehen.
Im Schnee wahrscheinlich dann, ja.
Es gab dann relativ viele Teile von Larry, die ja auch durchaus für Sierra ein Erfolg wurden. Also Larry hat dann ja auch den Sprung geschafft, weg vom Text-Adventure-Eingabe, vom Parser hin zum Point-and-Click-Adventure. Und die letzten zwei Spiele, da breiten wir den Mantel des Schweigens drüber aus. Ich sag nur Stichwort Oliver Pocher. Die sind ganz, ganz furchtbar und auch ganz schlecht gealtert. Magna Cum Laude und Box Office Bust hatten mit der Originalserie ja auch wirklich fast gar nichts mehr zu tun, außer dass man eben den Hauptcharakter, den gleichen Namen und die Lizenz hatte. Aber sie waren ja nicht mal mehr klassische Adventures, sondern ja, so eine Art Minispielsammlung, ein furchtbarer Humor. Und das war 9 Jahre her. Und eigentlich war man sich relativ sicher, nach diesen zwei Aktionen, diese Marke ist einfach tot. Dieser Charakter wird nicht mehr wiederkommen und wird nur noch in einer nostalgischen Verklärung irgendwie leben. Und jetzt kommt ihr daher und sagt, hey, hallo Leute, Deutschland steht auch auf Adventures, lasst uns doch Larry wiederbeleben. Und ihr habt angekündigt, Leisure Suit Larry, Wet Dreams Don't Dry. Den Titel kann man natürlich gleich mal sacken lassen. Also man hört an diesem Titel schon, dass ihr Larry nicht nur als Figur wiederbelebt, sondern durchaus wahrscheinlich auch wieder diese sexuelle Konnotation mit drin haben werdet. Erklär doch mal kurz, wie kommt man auf die Idee, Larry wiederzubeleben und was hast du damit zu tun?
Also die Idee hatte natürlich jetzt der Publisher des Spiels und das ist Sample Entertainment in Wiesbaden, die Firma von Stefan Marzinek, der auch die German Death Days eben mitveranstaltet oder eben ins Leben gerufen hat sogar.
Und die auch Pizza Tycoon jetzt wieder zurückgebracht haben.
Pizza Connection und Hanse waren die letzten beiden Titel aktuell, ja. Und die Lizenz Leisure Suit Larry ist irgendwie Teil eines großen Bundles gewesen, die Codemasters gekauft haben. Ich war nicht dabei, aber ist schon einige Jahre her. Also Codemasters sitzt schon seit vielen Jahren auf dieser Lizenz und hat die dann eben an Assemble, ja, zur Neuentwicklung lizenziert. Wie das genau aussieht, damit habe ich nichts zu tun, das ist Sache des Publishers. Und Assemble Entertainment hat dann eben die Firma Crazy Bunch in Hamburg angeheuert, um das Spiel zu entwickeln. Und dann kam ich noch mit ins Boot. Ich kenne Stefan schon einige Zeit und ja, ich bekam das Angebot, da mitzumischen. Und als alter Adventure-Fan ist das natürlich so ein Ding, da muss ich nicht sehr lange nachdenken, um zu sagen, da will ich dabei sein. Und ich habe natürlich auch kurz überlegt, ist das überhaupt noch okay, diese Lizenz wiederzubeleben? Traue ich mir das selbst auch zu, diese Art von schlüpfrigem Humor zu umzusetzen? Aber so die ersten Gespräche waren sehr deutlich, wir wollen eben nicht nur ein schlüpfriges Spiel machen, sondern eben das ganze Thema Sexualität in unserer Zeit und die ganzen Diskussionen, die sich darum drehen, wirklich auch thematisieren und in dem Spiel unterbringen. Also wir werden, wie man an dem Titel sieht, wir haben keine Angst davor, das Niveau abzusenken. Und wir werden jeden billigen Witz mitnehmen, den wir irgendwo machen können. Aber gleichzeitig wollen wir so ein bisschen auch das Ganze thematisieren, ohne schulmeisterlich daherzukommen natürlich. Es soll ein lustiges, unterhaltsames, schlüpfriges Adventure sein, so wie früher, aber eben auch modern.
Also ich follow dir schon eine Weile jetzt auf Facebook, ich weiß gar nicht, wie wir connected, wahrscheinlich über Stefan irgendwie, Freundesanfrage und so weiter, aber wer dich auf Facebook kennt, der weiß, dass du wirklich keinen Gag liegen lässt. Also da mache ich mir keine Sorgen.
Dankeschön, oder?
Ja, kann man, du siehst als Kompliment, ich werde auch immer geschimpft, dass ich schlechte Wortspiele mache, aber gegen dich laufe ich völlig außer Konkurrenz. die Sache mit dem, also Al Lowe, der Erfinder von Larry, ist nicht involviert, kurz zur Einordnung. Also Al Lowe hatte damals, als er Larry erfunden hat oder eben geschrieben hat und als Sierra diese Witze damals gemacht haben, die hatten natürlich ein ganz anderes Umfeld. Also der Themen wie Sexismus in den 80er Jahren und auch in den frühen 90ern, da konnten die ganz anders agieren, als man jetzt eben, wenn man sich vorstellt, er würde das gleiche Spiel heute nochmal machen. Und ich glaube, oder Frage an dich, das dürfte wahrscheinlich die allerschwerste Herausforderung zu sein, oder? Diesen Charakter mit diesem Humor, man will ja einerseits die Fans dieses Spiels abholen, aber andererseits könntest du ja das Spiel, so wie es damals erschienen ist, heute gar nicht mehr bringen, ohne sofort in 1000 Fettnäpfchen zu treten, und willst es wahrscheinlich auch gar nicht, oder?
Ja, ganz genau. Das waren tatsächlich auch die Überlegungen, die ganz am Anfang standen. Wie gehen wir jetzt damit um? Und erstmal, wie bekommen wir überhaupt den Larry in unsere Zeit? Da gab es verschiedene Modelle, die diskutiert wurden. Schließen wir an die existierende Reihe einfach an und machen wirklich einen neuen Teil? Machen wir irgendeine Art von magischer Zeitreise oder sonst irgendwas. Ich verrate jetzt nicht, wie wir es gemacht haben, aber was wir in der Pressemitteilung schon erklärt haben, ist, das ist quasi der Larry aus dem allerersten Larry, der in unsere Zeit transportiert wird. Also er hat auch noch den Wissensstand und auch das sexistische Bild der 80er tief in sich sozusagen. Und dann kommt er in unsere Zeit und muss feststellen, Frauen gelten auch als Menschen inzwischen. Und damit muss er erstmal zu Rande kommen überhaupt. Und es geht ja auch darum, wie geht man mit sexistischem Verhalten in einem fiktiven Produkt um? Sei es jetzt Film, Spiel oder Buch oder sonst irgendwas. Wenn man das abbildet, unterstützt man das ja nicht automatisch. Es sei denn, man bildet es in einem positiven Zusammenhang ab. Und ich darf natürlich jetzt noch keine Inhalte verraten, aber ich kann so viel verraten, dass Larry nicht unbedingt mit seinem Verhalten auf viel Gegenliebe stößt oder mit seinem klassisch sexistischen Verhalten zum Erfolg kommt. Das wird nicht passieren. Ja. Dabei ist mir allerdings auch bewusst, ich habe sehr, sehr gespannt verfolgt, wie auf die Ankündigung des Spiels reagiert wurde. Und es gab dann tatsächlich Leute, die allen Ernstes schrieben, wenn der Larry nicht so ein Sexist ist wie früher, dann interessiert mich dieses Spiel nicht. Also er soll quasi genauso niveaulos sein wie früher, ansonsten ist das alles doof. Da ich persönlich widerspreche da ganz heftig, aber mal gucken, wie es ankommt, wenn es rauskommt.
Also ich wollte gerade sagen, ich würde genau das Gegenteil behaupten. Also für mich wird dieses Spiel eigentlich erst dadurch interessant, dass ich weiß, dass sich das Team und du als Story- und Dialogautor auch bewusst bist, dass was Larry für eine Figur ist und in welcher Zeit er dann auf welche Gegenwehr er stoßen wird. Und das ist doch eigentlich das Interessanteste daran als Autor, oder? So einen Charakter auch mit auf Hindernisse treffen zu lassen und eben den zu beobachten und zu analysieren, wie gehe ich jetzt damit um? Also wie du schon gesagt hast, die Art und Weise, wie man dann damit umgeht und wie dann auch eben die Frauen dargestellt werden, das ist doch eigentlich das interessante Spannungsfeld, die jetzt diese Möglichkeit bietet, den Larry wieder zu beleben.
Ja, ganz genau. Und gleichzeitig trotzdem eben schlüpfrige Witze unterzubringen. Das ist die Herausforderung dabei. Das ist uns allen auch sehr bewusst und wir diskutieren auch sehr viel darüber. Also es ist auch nicht so, dass wir wahrscheinlich alles richtig machen werden. Es wird sicher Sachen in diesem Spiel geben, wo wir übers Ziel hinausschießen. wo wir dann einen Witz machen, wo wir dann vielleicht auch rückblickend sagen, na, das hätten wir uns vielleicht besser sparen können, das war jetzt doch nichts. Und es wird dann auch Sachen geben, wo wir sagen, da waren wir noch zu harmlos, noch nicht mutig genug. Aber ich glaube schon, dass wir für beide Gruppen was bieten werden. Also die, die einfach nur ihren Spaß mit einem, ich sag mal, Sex-Positive-Game haben wollen. Also die einfach mehr als nur ein Adventure in einer klassischen Fantasy- oder Science-Fiction-Welt haben wollen. Aber gleichzeitig auch so viel Meta-Ebene mit reinbringen, dass man auch darüber lachen kann, wenn man die ganzen Insider-Witze versteht. Also Insider-Witze im Sinne von Larry-Witze. Jetzt nicht nur Adventure-Witze oder sowas.
Wie nimmst du denn Larry wahr? Also Larry ist ja so eine tragisch-komische Figur eigentlich. Ich finde, der war ja auch in den ersten Teilen immer schon der Loser. Also das hat ja das Spiel auch keinen Hehl draus gemacht, dass er mega unerfolgreich ist, dass er, obwohl er eben so ein Macho ist, so eine Macho-Figur ist, auch nie irgendwo gelandet ist und hatte ja wahnsinnig wenig Erfolg so im Leben. Und er wurde ja auch schon immer durch seinen billigen Anzug, durch seine blöde Kette, durch sein Auftreten, er wurde ja auch schon vom Typ her so angelegt als Loser-Figur, aber er war zumindest in den alten Teilen, dadurch, dass er immer verloren hat, so ein bisschen wie Donald Duck, oder? Dass er immer eigentlich auch die Sympathien und die Identifikation von uns Teenagern damals ja auch war, weil wir ja auch nicht erfolgreich waren in dem Bereich, weil wir noch so jung waren. Also ist es so angelegt in diesem Charakter oder war das jetzt nur meine Interpretation, dass er eigentlich schon als Loser angelegt ist, der aber sympathisch wirkt?
Also Donald Duck ist ein sehr schöner Vergleich tatsächlich, an den habe ich selbst noch nicht gedacht. Was insofern auch lustig ist, dass Al Lowe's, eines der anderen Projekte von Al Lowe war Donald Duck's Playground für C64. Ein Spiel, das ich übrigens auch auf und abgespielt habe. Ich habe erst viel später erfahren, dass Al Lowe die treibende Kraft dahinter war. Wenn man sich die ganze Reihe mal anschaut, dann wird einem auch, also vor allem wenn man sie jetzt mal kompakt am Stück durchspielt, merkt man auch, es war offenbar Sierra und Al Lowe nicht so ganz klar, wie sie mit Larry umgehen sollen. Also bei Teil 1 war der Ansatz, Leisure Suit Larry ist ein N30er, der noch nie Sex hatte und jetzt in einer Nacht seine Jungfräulichkeit verlieren will. Also es geht nicht um die große Liebe oder so, er möchte einfach nur endlich mal Sex haben und dann geht slapstickhaft alles schief. Teil 2 wiederum heißt dann eben Looking for Love in all the wrong in several wrong places, glaube ich. Da geht's also drum, Larry sucht die große Liebe und das wird dann so eine Art abgefahrene James Bond Geschichte fast schon mit einem super Bösewicht in einer Vulkaninsel und sowas. Und Teil 3 führt dann eben mit Patty eine neue weibliche Hauptfigur ein und ohne jetzt groß zu spoilern, aber Teil 3 hat eigentlich ein sehr rundes Ende, dass eben Larry und Patty an einen bestimmten Punkt kommen und dass man eigentlich denkt, so, das war die ganze Reihe. Deswegen gibt's ja dann auch keinen vierten Teil in dieser Reihe. Das nächste Spiel ist dann eben schon Teil 5, weil eben Al Lowe damals gesagt hat, das Spiel ist, die Serie ist abgeschlossen, ich werde nie einen vierten Teil machen. Und das Versprechen hat er ja auch gehalten. Also Larry war nie jetzt diese eine stringent durchdachte Figur. Er hatte immer auch verschiedene Ansätze in den unterschiedlichen Spielen. Und ich stimme absolut zu, für mich war er auch immer so dieser sympathische Loser, der eigentlich so ein, ich sag mal, nicht herzensguter Typ ist, aber einer, der jetzt niemandem was Böses will, aber eben durch seine eigene Ungeschicklichkeit oder aufgrund der Umstände in seltsame Situationen, sei es eben normaler oder sexueller Natur gerät. Und so ähnlich, also ich spreche jetzt nicht fürs gesamte Team, also wir diskutieren natürlich auch im Team und beim Entwickler, beim Publisher, wie machen wir diese Situation, wie gehen wir mit der Figur um, was ist die Motivation von Larry in diesem Moment und wie reagiert er darauf, wenn irgendwie ein Date mit ihm so und so umspringt. Für mich ist er aber immer dieser sympathische Typ, den ich gerne auf dieser Reise begleiten will. Also ich persönlich möchte niemals, dass der Spieler da sitzt und sagt, boah, ist das ein Schleimbeutel, mit dem kann ich mich überhaupt nicht identifizieren und der will nur Frauen abschleppen auf eine Art, auf eine ganz krude Weise und das macht mir überhaupt keinen Spaß, ich würde damit ganz anders umgehen. Das versuche ich persönlich zu verhindern. Also es soll immer wirklich Spaß machen, zu erleben, was mit dieser Figur passiert, was er selbst auch an Fehlern macht, wo er sich geschickter anstellen könnte.
Also das stelle ich mir extrem schwer vor und da frage ich mich, wie du das bewerkstelligen willst, dass Larry, der damals auch sehr sexistisch war und also müssen wir auch sein, das erste Larry, die Frauenfiguren im ersten Larry, das sind schon objektifiziert, um uns als Spieler, als Erlebende des Spiels auch irgendwie anzutören. Also das sind ja eigentlich nur Ziele, Objekte in diesem Spiel, um Larry endlich flachlegen zu lassen. Ja, oder die sind keine vollwertigen Frauen, das sind keine Frauenfiguren mit Tiefe und irgendwie vielschichtigen Dialogen oder so. Das war ja definitiv nicht so. Und das, der Sexismus damals, der in diesem Spiel ja existiert hat, der ja immer noch existent ist, der ist mir zumindest als Teenager und uns damals als Gesellschaft dann noch nicht so krass als negativ empfunden wahrgenommen worden, glaube ich. Er war ja schon vorhanden und er war ja schon, aber es war gesellschaftlich, ich sag mal, akzeptierter, als er jetzt heute ist. Wie gehst du jetzt damit um, dass Larry ja trotzdem eigentlich immer noch dieselbe Figur ist, ohne dass er dann, wie du schon gesagt hast, sofort zum Schleimbeutel wird? Also mich erinnert, wenn ich jetzt denke, dieser Charakter würde jetzt hier so rumlaufen in unserer aktuellen Zeit und ihr lasst das Spiel ja 2018 spielen. Und ihr könnt ja auch diese Debatten nicht ignorieren, die jetzt stattgefunden haben, so Sachen wie MeToo oder die Aufschreidebatte. Und es gibt ja so Menschen, die auch heute noch so sind wie Larry, die so sich Pickup-Artists oder so nennen. Also wie formst du diesen Charakter, dass er einerseits trotzdem noch dieser Larry ist, dass man ihn wiedererkennt, der ja eigentlich auch sehr sexistische und Macho-Sprüche von sich reißt, aber ihn trotzdem sympathisch wirken zu lassen?
Ja, das ist tatsächlich die ganz große Herausforderung dabei und auch keine leichte tatsächlich. Und wie gesagt, also ich bin nicht der Einzige, der die Figur gestaltet, sondern das macht eben auch das ganze Team. Mhm. Es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, wir machen das so und so, sondern die ganze Storyline, die ganzen Dates, die Larry hat im Laufe des Spiels, die ganzen Verwicklungen, das wird alles zusammen entwickelt, weil, also ich persönlich, ich mache beispielsweise jetzt auch kein klassisches Game- und Rätseldesign für ein Adventure. Da gebe ich gerne meinen Senf dazu, das ist aber jetzt nicht mein Fachgebiet. Also das Rätseldesign überlasse ich anderen. Bei einem Adventure ist das allerdings sehr verzahnt, eben auch mit der Story. Deswegen, ich bin da jetzt nicht der große Oberguru, der sagt, so machen wir es.
Aber du wirst für die Dialoge zuständig sein, die Frauen werden auf ihn reagieren, das wird durch deine, durch deinen Kopf laufen.
Ja, da bin ich schon, also die Dialoge entstehen erstmal durch mich, die werden dann ins Spiel eingebaut und dann natürlich auch iteriert und überarbeitet und angepasst, auch im Hinblick darauf, dass die Witze dann auch möglichst gut funktionieren, logisch. Und ja, das ist wirklich die schöne Herausforderung. Also ich hatte selten ein spannenderes Spiel, wo ich kreativ schreiben durfte, als eben dieses Larry jetzt. Und man muss das wirklich aber auch sehen, Larry Ende der 80er, das Frauenbild in den ersten Larry-Teilen war wirklich auch gesamtgesellschaftlich so. Guck dir einen Actionfilm aus den 80ern an, welche Frauenrollen es dabei gibt. Na, da war Terminator die ganz große Ausnahme, aber in den meisten anderen Actionfilmen waren eben die Frauenrollen doch nur eben die Damsel in Distress, die zu das blonde Frauchen, das irgendwie nur so mit in der Geschichte durchgeschleift wird. Das hat sich inzwischen zum Glück geändert und natürlich werden wir das im Spiel thematisieren, aber jetzt, wie gesagt, nicht oberlehrerhaft. Also wir werden uns nicht hinstellen und sagen, guck mal Larry, es gibt eine MeToo-Debatte, da musst du jetzt aber auch drauf achten und so weiter. Larry soll ein positiver Typ sein, der niemandem irgendwas aufdrängt. Das ist mir wichtig. Also er würde niemals irgendwie mit einer Frau schlafen, die das nicht will. Er hat aber eine gewisse, ich sage mal, Sturköpfigkeit. Also er akzeptiert ein Nein, man muss es ihm nur deutlich sagen. Und er ist vielleicht manchmal einfach zu doof, ein Nein als solches zu verstehen und interpretiert das vielleicht falsch. Aber eben auf eine schusselige Art und Weise, niemals auf eine aggressive Art und Weise. Und wie gesagt, wir halten da selber so den Fuß ins Wasser und testen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das Ganze ist ein sehr, sehr starker Prozess auch. Und wir geben da unser Bestes im ganzen Team. Also wir führen da auch wirklich lange Gespräche bei jedem Meeting, ob wir da den richtigen Tonfall treffen tatsächlich. Weil, wie gesagt, wir wollen da niemanden bewusst vor den Kopf stoßen, um zu sagen, hey, guck mal, wie edgy wir sind, guck mal, wie kontrovers wir sind. Und wir machen hier den total sexistischen Larry, als hätte es die letzten 10 Jahre überhaupt nicht gegeben. Nee, das ist nicht das Ziel. Aber gleichzeitig wollen wir unsere Dildo-Witze in dem Spiel unterbringen, so oft wie möglich. Das ist wirklich die schöne Herausforderung dabei.
Ja, ja, aber das ist ja auch immer schwierig. In Diskussionen vermischt sich das schnell. Es ist ja ein ganz klarer Unterschied zwischen Sexismus und sexualisiert. Also Witze und Thematiken und natürlich darf man Witze und sich lustig machen über Dildos und alles, das ist ja kein Sexismus, sondern das ist ja nur ein sexueller Humor, der dann da mitschwingt. Sexismus ist ja dann, wenn es halt irgendwie diskriminierend wird oder eben herabwürdigend wird. Und ich glaube, diese Diskrepanz zwischen einem Menschen, der aus den 80ern, der da in den 80ern hängen geblieben ist, der dann sich mit Tinder auseinandersetzen muss, ja, der sich mit selbstbewussten Frauen auseinandersetzen muss, die wissen, was sie, die auch Kommandos geben können, die wissen, was sie sexuell wollen und auch Bedürfnisse haben und Wünsche äußern und so weiter. Ich glaube, dass das ja auch ein fruchtbares Feld ist für dich als Autor, um damit zu reagieren. Also wie reagiert einer, der in den 80ern hängen geblieben ist, auf sowas wie Tinder, was es damals einfach nicht gegeben hat. Oder dass die Frauen auch die Rechnung bezahlen dürfen und so weiter. Das ist doch eigentlich ein sehr dankbares Feld dann eigentlich, diese
Mischung. Ganz genau. Mischung, und das ist auch die schöne Herausforderung dabei. Aber wie gesagt, das entsteht alles wirklich im Team. Larry wird in diesem Spiel mehrere Dates haben und diese Figuren, ich behaupte mal, das sind wirklich Frauenfiguren und nicht nur Abziehbilder, so wie in den alten Spielen. Also in Teil 1 damals, ne, diese Frau in der Disco, die schleppt man ab, indem man ihr, glaube ich, erst einen Diamantring, Pralinen bringt und dann auch noch ihr Geld in die Hand drückt, dann sagt sie, okay, ich werde jetzt Sex mit dir haben. So machen wir das nicht. Ja. Unsere Frauenfiguren oder unsere ganzen Dates in dem Spiel haben schon ein bisschen mehr Tiefe, aber auch comichafte Eigenarten, sag ich mal. Also wir versuchen wirklich so diesen Ton, man sieht es ja schon an den Screenshots, die veröffentlicht wurden, dass da eben der Look nicht unbedingt fotorealistisch werden soll, sondern das Ganze soll ein lockeres, flockiges, comichaftes Flair haben, aber die Figuren sollen natürlich als solche funktionieren und alle Frauenfiguren haben Anleihen von bestimmten Klischees, sage ich mal, so wie auch die Männerfiguren in dem Spiel, aber die werden nicht durchexerziert und es ist nicht nur beschränkt auf dieses eine Klischee. Also wir haben eine, so viel verrate ich jetzt, eine Frauenfigur, die ein totaler Fitnessfreak ist. Ne? Ihr ganzes Leben dreht sich um, ich muss fit sein. Ne? So diesen ganzen neuzeitlichen Fitnesswahn. Und Larry kommt aus einer Zeit, wo Aerobic der letzte Schrei war. Damit spielen wir dann beispielsweise auch ein bisschen. Aber diese Figur beschränkt sich jetzt nicht nur auf diesen einen Aspekt. Da ist noch ein bisschen mehr dahinter und das ist dann in die große Story eingebettet. Aber das kann ich jetzt noch nicht verraten natürlich.
Ja, ich meine, das ist ja auch noch im Entstehen. Ihr strebt laut Steam an Q4 2018. Also von daher seid ihr mitten im Prozess, da wird sich wahrscheinlich auch noch einiges ändern. Und viel merkt man wahrscheinlich auch, was funktioniert nicht, wenn man es dann auch halt mal in Bewegung sieht oder in dem ersten Prototypen irgendwie Feedback von Beta-Testern bekommt, oder? Das ist ein sehr weicher
Prozess. Ganz genau, also bei Spieleentwicklung, das ist eben für mich immer wieder das Spannende. Spieleentwicklung heißt ganz oft, dass man eben die Schienen verlegt und der Zug schon längst fährt. Das ist bei Filme, beim Drehbuchschreiben anders, beim Romaneschreiben natürlich auch, wo du immer einen Draft nach dem anderen schreibst. Bei der Spielentwicklung entsteht so viel gleichzeitig, dass man oft Probleme hat, den Überblick zu behalten oder wie so ein Puzzle, wo man die Teile erstmal ausschneiden muss, um sie dann wieder zusammenzulegen. Das ist spannend, aber auch gleichzeitig ein bisschen gruselig und es ist schwer, da wirklich auch so ein kohärentes Produkt zusammenzubekommen. Und da sind wir wirklich gerade mittendrin. Also es wird an allen Fronten montiert und gebaut und getestet und geprüft, passt das jetzt, ist das so das, was wir machen wollen, und es ist sehr arbeitsintensiv, ja, in dieser Phase. Also wenn man eben einige Monate vorm Release ist, das ist so wirklich die heiße Zeit.
Wie die Reaktionen, magst du da mal ein bisschen drüber reden? Also du hast es ja, wie wir schon gesagt haben, auf den German Dev Days gezeigt und angekündigt, dann gab es auch erste Screenshots, der Steam-Eintrag wurde dann bekannt. Wie waren denn so die Reaktionen? Also die eine hast du ja schon gesagt, aber ich meine jetzt auch so auf den neuen Grafikstil, der da gezeigt wurde und so weiter. Wie ist so die Stimmung? Ist es irgendwie eine Reaktion, die rein aus Deutschland kommt, weil Deutschland immer noch dieses Adventure-Hoheitsland ist? Oder wie war das internationale Feedback auf die
Also Anwendung? Es war auf alle Fälle sehr spannend zu beobachten, was da an Feedback kommt. Einfach weil Leisure Suit Larry eine Marke ist, an die sehr, sehr viele Spieler sich noch erinnern, die ein bestimmtes Bild, eine bestimmte Zeit damit verbinden. Eben was anderes als, es wird ein ganz neues Adventure angekündigt mit einer neuen Hauptfigur, einer neuen IP. Leisure Suit Larry hat einen gewissen Ballast und den interpretiert jeder Spieler, jede Spielerin anders aus dieser Zeit. Und es war wirklich interessant zu beobachten. Natürlich findet man jetzt bei so einer breiten Wirkung Meinungen jeder Art. Und ich persönlich habe jetzt keine Erhebung gemacht, wie viele Leute mögen den Grafikstil und wie viele Leute mögen ihn nicht. Mein Eindruck ist, dass schon die meisten Leute sagen, es kommt gut an. Es gibt aber auch so ganz surreales Feedback für mich persönlich, wo jemand sagt, das ist doch nicht mehr der Larry. Der Larry, der muss doch ganz klein und knubbelig sein, so wie in den letzten Spielen. Wo ich dann sage, um Gottes Willen, Larry war nur in diesen beiden letzten Spielen klein und knubbelig. Das war das Redesign. Wir nehmen den Larry aus dem ersten Teil und machen ihn comichaft realistisch. Das war das Ziel und das finde ich ist uns ganz gut gelungen. Also ich persönlich mag den Look sehr und auch in Bewegung sieht alles super aus. Also ich bin ein großer Fan von diesem Comic, von diesem Stil, wie er jetzt gerade umgesetzt wird. Natürlich, Larry war ein 7 richtige Adventures, dann noch 2 andere Teile. Und der Grafikstil hat sich im Laufe der Jahrzehnte mehrmals komplett geändert. Und wir machen jetzt eben wieder was Neues. Wir imitieren jetzt nicht diesen einen bestimmten Stil aus dem einen bestimmten Spiel. Schon weil wir keinen Pixel-Look haben, geht das gar nicht. Und man findet wirklich im Netz jetzt Meinungen jeder Art. Die einen finden den Grafikstil toll, die anderen hassen ihn. Der Titel, den finden einige auch passend. Andere sagen, um Gottes Willen. Und zum Inhalt kann man ja noch gar nicht viel sagen, weil es gibt einen Realfilm-Trailer, der, finde ich, sehr schön produziert wurde, um einfach nur so anzuteasern, es kommt ein neues Larry. Und es gibt eine Handvoll Screenshots da draußen und eine Pressemitteilung. Mehr gibt's im Moment noch nicht. Und darauf basierend bilden halt Leute ihre erste Meinung. Und die beste Meinung oder die Meinung, die ich mir persönlich wünschen würde, wäre, okay, interessant, ich schau mal, was das wird. Aber in Zeiten des Internets ist die Meinung meistens sehr entschieden. Entweder ist das beste Spiel aller Zeiten oder eben eine Vergewaltigung von Larry. Also man findet in den internationalen Foren eigentlich beides. Ich habe ehrlich gesagt nach 1-2 Tagen dann aufgehört, mir irgendwelche Texte dazu durchzulesen oder auch Forenbeiträge, weil es ist ja nur eine Ankündigung. Wir müssen jetzt ein schönes Spiel machen und das muss überzeugen mit den ganzen Inhalten, mit dem Humor. Und dann gucke ich mir auch die Urteile an, ob wir es schaffen oder nicht. Aber jetzt auf Basis der ersten Screenshots, da gab es ein paar abfällige Kommentare, über die ich mich geärgert habe. Aber dann gab es auch Nachrichten von etablierten Adventure-Entwicklern, die mich per Twitter anschrieben und sagten, hey, das sieht toll aus, freue mich drauf, das zu sehen. Und das freut einen natürlich dann auch, ne?
Ja, ich finde auch, dass ihr den Larry sehr gut getroffen habt. Also natürlich ist so ein Comic-Stil immer Geschmackssache, ist ja logisch, aber damit steht und fällt das Spiel ja, steht. Ich finde, der Larry ist ja dieser Slacker-Typ, der so schlacksig da mit seinem ein bisschen unpassend sitzenden Anzug daherkommt. Und ich finde, der ist sehr gut getroffen, wenn man den Original-Larry kennt. Dieser kleine, knubbelige Larry-Gnom, den habe ich irgendwie auch nie verstanden, warum der da jetzt so klein und untersetzt sein soll. Also ich finde, es passt sehr schön. Ich bin echt gespannt. Und natürlich sieht man auch schon erregierte Penisse in Häuserform und so im Hintergrund. Und auch sehr schön finde ich die Lefty. Die Lefties Bar ist ja wieder mit drin, also die Originalszenerie aus der ersten Szene mit dem pixeligen Nude-Foto an der Wand. Also man merkt da auch schon, dass da, glaube ich, ganz viele Anspielungen und Reminiszenzen an den ersten Titel irgendwie drin sein werden. Was mich jetzt noch interessiert, die Art und Weise, wie du an so ein Spiel rangehst, was so humorig sein soll. Also dir wird ja quasi die Pistole auf die Brust gesetzt, sei mal lustig. Weil das Spiel das ja einfach erfordert. Das ist ja einer der wenigen Spiele, die so wirklich als Humor und als witziges Adventure irgendwie gelten, wo der Humor eben nicht nur so ein bisschen nebenbei entsteht, sondern das ja wirklich auch erwartet wird, dass da eine hohe Gagdichte irgendwie drin ist. Zumindest war das bei den alten Spielen auch so. Und so wie es aussieht und was du erzählst, soll das ja auch diesmal wieder so sein, dieser schlüpfrige Humor. Ist es schwerer, als normale Spiele zu schreiben, wenn das dann ein witziges Spiel sein muss?
Das lässt sich nicht so genau sagen. Es kommt immer auf die Situation an. Also manche Szenen schreiben sich wirklich wie von selbst, manche Dialoge. Wenn man genau weiß, Larry ist jetzt in diese Situation gekommen, er versteht Folgendes falsch oder er trifft diese Figur, die auf eine Art und Weise tickt, wie er das noch nie im Leben gesehen hat, zum Beispiel. Das schreibt sich dann tatsächlich wie von selbst. Aber, und das ist ja die Herausforderung beim Schreiben für Spiele, man schreibt ja nicht nur einfach eine lustige Szene runter mit Verwicklungen oder so. Nein, man hat ja die Interaktivität. Also du hast verzweigende Dialoge, die dann irgendwas referenzieren, was vorher gesagt wurde. Dann triffst du diese Figur später wieder und du musst bedenken, okay, was weiß denn Larry jetzt schon von der und welche Dialogoptionen sind noch nicht freigeschaltet worden? Und so ganz banale Sachen wie, man muss darauf achten, wenn die sich kennenlernen, dass Larry auch mal seinen Namen sagt, damit dann die andere Figur ihn auch mit Namen ansprechen kann. Mhm. Beim ersten Draft vergisst man das manchmal und dann reden die Figuren miteinander und die andere Figur nennt ihn dann Larry, obwohl sie nie erfahren hat, dass er so heißt. Das sind so die Kleinigkeiten, die du manchmal auch erst im Testing dann findest. Und das ist also sehr viel Handarbeit, einfach da den Überblick zu behalten. Du merkst, sobald man über Larry redet, kommt man im Kopf in diesen Modus, dass man plötzlich nur noch schlüpfrige Sachen sieht und hört. Na, das ist sehr bedenklich. Und wahrscheinlich werden wir die ganze Jugend unserer Zeit damit auch wieder verziehen. So wie wir damals verzogen wurden von diesen Spielen. Dialoge schreiben in Spielen ist wirklich sehr, sehr verschachtelt und man muss und auch sehr technisch. Also man erzählt nicht einfach was runter, sondern man muss immer gucken, wie integriert sich das in das Gesamtbild des Spiels überhaupt. Und das geht manchmal, wie überall bei jeder kreativen Arbeit, manchmal besser, manchmal schlechter. Und der Trick, wie überall ist, man muss bereit sein zum Überarbeiten. Also man muss dann auch wirklich sagen, das ist nicht lustig, die Zeile schmeiße ich weg und schreibe sie komplett neu oder strukturiere den ganzen Dialog um. Das ist meistens auch sehr zeitaufwendig, was dann bei der Spieleentwicklung auch oft ein Problem ist, weil eben das Ding muss irgendwann fertig werden oder es hängen noch andere Sachen dran. Und irgendwann hast du einfach Tonaufnahmen zu machen, da müssen die Texte fertig sein. Punkt. Ne? Und ja, das ist die Herausforderung. Du hast die Pistole auf der Brust und es heißt, sei jetzt mal lustig. Das gehört aber dazu. Wenn ich im Finanzamt arbeiten würde, würde mir auch jemand die Pistole auf die Brust halten und sagen, jetzt befass dich mal mit Zahlen. Und manchmal ist man vielleicht auch nicht in der Stimmung dazu. Ich wäre ganz sicher nicht in der Stimmung dazu. Ja. Also mir fallen dann die Peniswitze leichter, als eben zu rechnen.
Ja, das glaube ich sofort. Aber das betrifft ja alles, oder? Ich meine, wenn du einen Fantasy-Roman schreibst, dann musst du ja auch auf Kommando spannend sein und abenteuerlich. Also das ist ja eigentlich dann nur eine Genrefrage, oder?
Also ich hatte schon Phasen, wo ich als Freiberufler an zwei verschiedenen Fantasy-Spielen parallel arbeiten musste. Das eine war schon ein bisschen fortgeschrittener, bei dem anderen war es vielleicht nur ein Lektorat. Und dann ist die Herausforderung, nicht durcheinander zu kommen. Nach dem Motto, Moment, jetzt kommen Orks in beiden Spielen vor. Welcher Ork war nochmal in welchem Fantasy-Spiel jetzt gerade? Also das hat alles seine eigenen Herausforderungen. Im Moment mache ich tatsächlich nur Larry und nicht nebenher noch andere schlüpfrige Spiele oder schlüpfrige sonstige Produkte. Ich kann, glaube ich, auch behaupten, dass ich das in meiner Karriere bisher sonst in der Form noch nicht gemacht habe. Ich habe jahrelang beispielsweise für Disney Lektorats- und Übersetzungsarbeit gemacht. Da kam sowas nicht vor. Und deswegen ist das alles ganz okay. Also ich kann mich drauf konzentrieren und das Team stimmt vor allem auch. Also in Hamburg arbeitet noch der Kollege Maurice mit von Tiny Roar, auch auf der kreativen Ebene, auch auf der Textebene. Und wir arbeiten super zusammen. Also er schreibt dann Sachen, die ich super lustig finde, die ich dann überarbeite und umgekehrt. Aber wir haben uns darauf geeinigt. Also die ganzen richtig sexistischen Witze, die kommen von ihm, die kommen nicht von mir, rein aus Imagegründen. Er hat das auch akzeptiert. Er weiß davon noch nichts, aber er hat es akzeptiert. Und deswegen ist die Zusammenarbeit da super. Ich bin jetzt kommende Woche bin ich wieder die ganze Woche in Hamburg vor Ort und da wird dann Vollgas gegeben einfach, dass man dann sich das Spiel anschaut, Texte überarbeitet, Szenen umbaut vielleicht sogar und ja, die Deadline naht.
Ich glaube, da ist das Team einfach ganz wichtig, oder? Um auch so ein bisschen Feedback zu kriegen, gerade wenn man eben mit so einem in Anführungszeichen schwierigen Thema, wo die Grenze schnell überschritten ist, ist das jetzt noch lustig oder ist das schon irgendwie herabwürdigend, ist es sexistisch? Das ist ja eine schwierige Gratwanderung, auch oft, wenn man so einen Charakter hat. Ich glaube, da ist einfach das Feedback von dem Team und von Testern irgendwie ganz wichtig, um das zu justieren, oder?
Ja, absolut. Also wir diskutieren intern schon viel. Wir holen auch von außen noch Meinungen rein. Und gerade am Anfang, als wir begonnen haben, das Projekt oder den Ablauf, den Inhalt des Spiels zu skizzieren, haben wir uns öfters auch mal die Köpfe eingeschlagen, was wir jetzt machen wollen. Geht das? Kann man das machen? Ist das zu viel? Aber wir sind bisher immer auf eine Linie gekommen und für mich ist das alles bislang sehr stringent, so wie sich jetzt zusammenfügt alles. Aber es ist halt, man wird irgendwann auch so ein bisschen betriebsblind, muss ich dazu sagen, weil man man möchte diesen einen Dialog gut machen. Man möchte dieses eine Rätsel logisch machen. Und dann irgendwann verliert man so ein bisschen den Überblick, was den großen Bogen ausmacht in diesem Spiel. Das ist gerade bei Adventures, glaube ich, sehr oft die Gefahr, dass man eben sagt, okay, wir müssen hier noch eine Rätselkette irgendwie origineller machen oder sowas. Und damit verbringt man dann relativ viel Zeit und das Gesamtbild gerät ein bisschen aus dem Fokus. Und wir sind auch immer wieder deswegen damit beschäftigt zu gucken, ist das alles von dem Gesamteindruck, vom Flow, vom Flair, ist das das, was wir uns eben damals überlegt haben, als wir begonnen haben mit diesem Spiel? Und also was halten wir als internes Team, als Entwickler davon? Und ist auch der Publisher damit zufrieden? Und ganz irgendwo da draußen ist ja auch noch der Lizenzgeber, der das Ganze auch noch absegnen muss. Das sind eben viele, viele Faktoren, die da mitspielen. Und da hilft wirklich dann auch nur Offenheit und Diskussionen. Es geht nicht anders. Also es ist wirklich nicht so, Erlow konnte damals, glaube ich, noch das Spiel mehr oder wenig alleine entwerfen und es gab ein kleines Team, das das Ganze umgesetzt hat. Ich vermute mal, Larry 1 war damals wirklich, ich habe die Credits jetzt nicht im Kopf, aber es waren wirklich wenig Leute und heute sind die Teams einfach größer und der Arbeitsaufwand ist auch, glaube ich, nochmal deutlich höher, einfach weil unglaublich viel mehr Assets entstehen müssen und das muss alles zusammengepuzzelt werden. Und
nee, selbst bei einem Point-and-Click-Adventure, also der Arbeitsaufwand ist natürlich deutlich größer als damals, das definitiv. Weil du Erlow gerade angesprochen hast, gab es denn Feedback von ihm? Das ist ja wahrscheinlich auch eine der Fragen, die von Seiten von Fans irgendwie sofort aufkam. Was ist mit Erlow? Hat er das abgesegnet? Ist der involviert? Weiß der davon? Habt ihr versucht, mal mit ihm zu kontaktieren? Hat er gar keinen Bock mehr auf diese Marke, auf diesen Charakter oder wie ist da der Stand?
Also ich selbst habe keinen Kontakt zu ihm und das wäre auch Sache des Publishers. Meine Herangehensweise war ganz banal. Assemble hatte bei mir gefragt, ob ich Lust hätte, da mitzuarbeiten. Und meine erste Frage war auch, macht Allo das nicht? Und sie meinten, nö. So sage ich, gut, dann mache ich das sehr gerne.
Dann mache ich
es. Also als Freiberufler, ich bin jetzt seit über 15 Jahren freier Autor und Übersetzer, da überlebe ich jetzt nicht, wenn ich frage, macht das nicht jemand anders? Ne? Insofern, ich war da sehr dankbar, diese Chance zu bekommen einfach. Und Allo wusste davon wohl nichts, schlicht, weil er eben keine Rechte an der Figur hat in irgendeiner Form. Also das letzte offizielle Allo-Spiel müsste Yacht nach Liebe gewesen sein. Und das war, glaube ich, 1998, 99. Und ein paar Jahre später wurde Sierra geschlossen und verkauft und die Assets alle verkauft. Also der hatte nichts damit zu tun mehr. Auch mit dem, was dann schon danach kam, mit diesen beiden anderen Teilen, die jetzt nicht gerade als Glanzlicht der Reihe gelten. Allo hat einfach mit der Reihe keinerlei Rechte mehr. Und er ist eben das ist eben für Angestellte in der Spieleentwicklung tatsächlich ein Problem. Du schaffst zwar was, du hast zwar eine kreative Leistung, aber du erbringst die als Angestellter und eben deine Firma hat das Recht an dem intellektuellen Gehalt dieses Dings, also dieser Welt, dieser Figur, der ganzen Dialoge. Und das war eben was anderes als eben ein George Lucas, der alles bei sich behalten hat und dann das gesamte Paket an Disney verkauft hat. Allo hat einfach dann ein Arbeitsverhältnis beendet und das Zeug war weg. Und das ist streng, eigentlich sehr blöde für ihn, wie überhaupt für alle Kreativen, aber jetzt rückblickend auch nicht zu ändern. Und er ist jetzt in diesem Spiel nicht groß involviert, dass ich wüsste. Mehr können wir dazu jetzt leider nicht sagen. Aber wer weiß, vielleicht wird er doch noch irgendwie irgendwie seinen Senf dazu geben. Mir ist nicht bekannt, dass er irgendwas macht. Sein Twitter besteht nach wie vor aus Altherrenwitzen, die er irgendwie jeden Tag mal raushaut. Wo ich dann auch sage, naja, das ist nicht ganz so mein Humor vielleicht, was er da raus
auf also alles. Ganz ehrlich, ich glaube, das tut dem Spiel ganz gut, dass er nicht involviert ist, weil ich glaube, es ist besser, so einen Charakter, wie wir jetzt versucht haben, schon ein bisschen darzulegen, auch mit einer externen Sicht nochmal zu begutachten, so wie du es jetzt gemacht hast, die alten Spiele nochmal zu genau anzuschauen aus heutiger Perspektive und dann diesen Charakter in eine moderne Zeit zu transportieren. Wäre Allo jetzt der es schreiben würde, hätte ich tatsächlich ein bisschen Bauchschmerzen. Also da traue ich euch tatsächlich zu, das aus einer externen Sicht neu zu interpretieren und in die Moderne zu bringen. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall und glaube auch nicht, dass Allo da noch der richtige Kandidat für ist. Der wirkt auch selber wie in den 80ern hängen geblieben.
Also von daher. Also ich hatte ja mal die Freude, ihn tatsächlich kennenzulernen. Er war es gab ja ein Remake vom ersten Teil über Kickstarter finanziert, 2013 glaube ich. Da war ich auch selbst tatsächlich einer der Backer, weil ich neugierig war, wie kann dann das Spiel in der jetzigen Zeit noch funktionieren mit moderner Grafik. Und
weil es das erste Mal war, wo wir endlich mal Larry kaufen konnten.
Das kommt noch dazu. ich glaube, man konnte es vorher tatsächlich schon online kaufen als Paket. Aber er kam dann zum Quo Vadis nach Berlin, um da auch so ein bisschen Promotion zu machen, hat da einen Vortrag gehalten. Und ich habe schon mehrmals beim Quo Vadis eine Diskussionsrunde über Adventures geleitet. Ich glaube, zum ersten Mal vor Gott, auch schon über 10 Jahre her. Und in diesem Jahr, ich glaube, es muss 2013, vielleicht 2014 gewesen sein, hatte ich eben Allo, Charles Cecil von Baphomets Fluch, Jan Tyson, Book of Unwritten Tales und den Poki von The Dalek als Podiumsgäste. Das war sehr schön. Also das war wirklich so ein kleiner Höhepunkt, mal mit so einer Legende auch live diskutieren zu können. Ob er das noch weiß, dass ich das war damals, keine Ahnung. Also ich habe zu ihm keinen Kontakt gehalten in dem Sinn, außer ihm bei Twitter zu folgen und fertig. Und er war tatsächlich so ein bisschen auf mich wirkte er schon so, als er ist sich seines Legendenstatus halt auch sehr bewusst und gefällt sich in der Rolle des schmutzigen alten Onkels, habe ich so das Gefühl gehabt. Also er ließ da auch keine Gelegenheit aus, um so einen Spruch rauszuhauen damals.
Da finde ich, haben seine Kollegen, so Leute wie Tim Schäfer oder so, haben sich da deutlich weiterentwickelt und zeigen ja auch heute, dass man da mit der Zeit mitgehen kann und moderne Adventures machen kann. Moderne Adventures, würde mich noch interessieren, wie du zu dieser Entwicklung stehst, wie Adventures sich entwickelt haben. Ich meine, das war ja mal das Genre. Es gab kein Studio, was nicht irgendwie sich an Adventures versucht hat und es war irgendwie das beliebteste Genre auch in Deutschland. Nicht nur zur Zeit von Larry, sondern eben gerade danach mit LucasArts und mit den ganzen Spielen. Sierra war ja mega erfolgreich vor seiner Schließung dann bis dahin. was ist denn mit den Adventures passiert und warum tun die sich heutzutage so viel schwerer? Weil dass Spiele versuchen, Geschichten zu erzählen und Charaktere darzustellen, das ist doch eigentlich das Urgenre, um das zu tun. Was ist deiner Meinung nach da passiert, dass das Genre so komplett verloren gegangen ist eigentlich und nur noch so in so einer Art Retro-Revival-Szene irgendwie Verwendung findet, wie jetzt da bei euch? Aber so diese klassischen Point-and-Click-Adventure sind ja eigentlich so gut wie ausgestorben.
Also diese Diskussion gibt es, glaube ich, jetzt auch schon seit 15 oder 20 Jahren. Und trotzdem gibt es immer noch Adventures, erstaunlicherweise. Ich glaube, da ist auch viel falsche Wahrnehmung dabei. Also Tim Schafer selbst oder was, Ron Gilbert, hatte mal in einem Interview gesagt, dass die ganzen Lucasfilm-Adventures, die wir eben heute als die großen Klassiker und die Mega-Bestseller betrachten, sich speziell in den USA nie sonderlich gut verkauft haben. Also es waren wirklich eher damals auch schon eher Randerscheinungen. Ich glaube, Ron Gilbert sagte, Sierra hätte pro Titel 10-mal mehr verkauft. Und Sierra war tatsächlich so in den USA die prägende Adventure-Firma. In Europa war es dann halt eher umgekehrt. Adventures haben nie so wirklich diese mega Breitenwirkung erreicht im Vergleich zu anderen Spielen. Nur die Adventure-Fans scheinen das so zu sehen, weil das eben, weil die Spiele in deren Leben eben so eine große Rolle spielen. Und es gibt ja diese These, Adventures braucht man nicht mehr. Die ganzen erzählerischen Mittel sind in anderen Spielen aufgegangen. Eben sowas wie filmreife Dialoge gibt es in jedem Actionspiel. Action-Adventures haben vielleicht auch mal irgendwas mit Inventar gemacht und Rollenspiele sind immer noch sehr, sehr groß. Also eigentlich gibt es keinen Platz für Adventures. Müssen Adventures sich also modernisieren im Telltale-Sinne? Also mehr Story, weniger Interaktion. Hat ja eine Zeit lang funktioniert, jetzt geht's Telltale plötzlich auch nicht mehr so gut. Für mich persönlich ist das klassische Adventure einfach ein ausdefiniertes Genre für eine spezielle Zielgruppe. Und diese Zielgruppe ist jetzt vielleicht nicht unfassbar groß, aber auch nicht so klein, dass es sich nicht lohnen würde überhaupt, also dass jetzt alle aufhören müssten, Adventures zu entwickeln. Es gibt nach wie vor noch jedes Jahr gute Adventures und die scheinen zumindest sich so weit zu tragen, dass dann eben Nachfolger gemacht werden. Das finde ich schon sehr beruhigend. Aber es stimmt schon, dass eben viele klassische Spielgenres inzwischen auch Erzählmittel an der Hand haben, um eine Adventure-ähnliche Geschichte oder ein Adventure-ähnliches Flair zu vermitteln. Also, dass die dazu in der Lage sind inzwischen. Das stimmt sicher. Aber darüber mache ich mir persönlich überhaupt keine Sorgen. Es gibt immer wieder schöne Adventures und die finden ihr Publikum.
Ja, gerade auch, wenn sie wieder mehr zurückgehen zu den Rätselmechaniken und so, gell? Weil viele Adventure-Fans ja auch mit sowas wie mit Telltale, Life is Strange und Spiele in diesem Subgenre gar nicht so viel anfangen können, weil sie sagen, ich spiele ja gar nicht, sondern ich erlebe ja nur eine Geschichte. Also das ist tatsächlich sehr, sehr starke Geschmacksfrage, was man als gutes Adventure empfindet, ob es die Rätsel sind oder dann tatsächlich doch eher die Geschichte und die
Inszenierung. Ja, also Life is Strange finde ich ein sehr schönes Beispiel, für mich eines der besten Spiele der letzten Jahre. Es ist eigentlich gar kein so klassisches Adventure. Die Rätseltiefe ist extrem gering. Aber deswegen spiele ich dieses Spiel ja nicht. Ich spiele dieses Spiel, um eben diesen Figuren zu folgen, die so unglaublich gut ausdefiniert sind. Dieses ganze Setting, dass das so detailreich ist, dass da wirklich an jeder Wand irgendein Flyer hängt, auf dem irgendeine Info zu erahnen ist irgendwie. Diese gesamte Welt, in die ich eintauche, ist einfach so gut ausdefiniert, dass ich einfach gerne Zeit darin verbringe und diese spannende Geschichte durchspielen will. Und das können Adventures, finde ich, nach wie vor am besten. Ob sie jetzt sehr rätsellastig sind, sehr viel Inventarrätsel bieten für die Leute, die das mögen, oder ob sie einfach nur relativ oberflächlich eine verzweigende Geschichte wie bei Telltale bieten. Der Anspruch an die, also warum ich sowas spiele, ist, glaube ich, die gleiche Motivation. Ich möchte in diese Welt eintauchen, ich möchte eine spannende Geschichte erleben, aber eben mit ein bisschen mehr Interaktivität, als wenn ich jetzt Netflix gucke oder ein Buch lese. Es muss ja, ich finde auch dieses Missverständnis, dass verzweigende Geschichten seien so die Königsdisziplin der Adventures. Nein, muss es nicht sein. Gerade Telltale, wenn man sich's genauer anschaut, verzweigt gar nicht so dolle, sondern es wird einem oft nur vorgetäuscht, dass er irgendwas verzweigt. In Wirklichkeit folge ich einer linearen Geschichte mit ein paar Seitenwegen sozusagen. Und trotzdem, mir als Spieler reicht das auch, also um in diese Geschichte einzutauchen. Selbst wenn so eine Entscheidung nicht grundlegend wichtig ist, ich bin trotzdem gern dabei, muss ich sagen, einfach weil ich dieses Flair, dieses Spiel, diese Welt erleben will.
Wäre ja durchaus auch eine machbare Variante gewesen, Larry in so eine Art Telltale-Spiel zu packen, oder? Und sehr dialoglastig voranzugehen. Aber ihr habt euch entschieden, das richtig mit klassischen Point-and-Click-Adventure-Rätseln, Items kombinieren und so weiter
abzuarbeiten. Also ich weiß nicht, welche Gespräche in der Hinsicht, also kreative Entscheidungen geführt wurden oder getroffen wurden, bevor ich dabei war. Aber für uns, also zu dem Zeitpunkt, wo ich dabei war, war es eigentlich immer als ganz klassisches Adventure gedacht tatsächlich. Und das, mir kam das persönlich entgegen, weil das ist einfach ein Larry dann, ne? Es muss bitte kein, also ich, es mag sein, dass sich das noch ändert, aber Stand jetzt haben wir, so viel kann ich verraten, auch keine Minispiele oder sowas drin, dass man irgendwo irgendwelche seltsamen Sachen machen muss, wo man mit der Reaktionsgeschwindigkeit im Spiel vorankommt. Oder wir haben auch keine Quicktime-Sequenzen bislang. Also es kann sich noch ändern, dass wir irgendwann beschließen, wir müssen das doch noch einbauen, aber die Wahrscheinlichkeit stufe ich dann doch als so gering ein, dass ich denke, ich kann das hier sagen.
Ja, wer weiß, was bei eurer Poolparty noch rauskommt an kreativen Brainstorming. Am Schluss wird es ein David Cage wird Regisseur vom neuen Larry Real Life Adventure.
Ja, genau. Es kommt raus, dass Larry dann doch nur ein Android ist oder sowas und seine Menschlichkeit sucht oder sowas. Nein. Kann ich, glaube ich, auch
lesen. Es gab doch diese wunderbare Sterbeanimation im ersten Teil, wo er unten wieder so zusammengebaut wird. Das war ja schon der erste Teaser quasi dafür.
Könnten wir das in diesem Spiel vielleicht auch thematisieren? Ich will es nicht versprechen.
Noch zur Vertonung, da freue ich mich ja auch drauf. Die deutsche Stimme von Larry ist ja nicht Oliver Pocher, wie damals. Da wollen wir bitte ignorieren, dass es jemals stattgefunden hat. Ihr habt einen ganz coolen Ersatz gefunden, nämlich Philipp Moog, habe ich gelesen. Hat mir erstmal nichts gesagt, er ist Synchronsprecher, aber könnten deutsche Zuschauer, die Fernsehprogramm haben, durchaus kennen. Das ist nämlich die deutsche Stimme von Barney Stinson aus How I Met Your Mother. Ich glaube nicht, dass ihr die Originalstimme habt im Englischen, aber zumindest die deutsche Version wird dann eine sehr passende Stimme haben, weil ich glaube, dass dieser sarkastische Unterton durchaus auch der Barney Stinson irgendwie repräsentiert, ganz guten Wiedererkennungseffekt dann für Larry.
Ja, da bin ich eigentlich auch ganz positiv gestimmt. Mal gucken, wie sich es dann manifestiert. Bin ich sehr gespannt selbst, weil ich kenne ja die Texte jetzt auch nur auf Textebene, logischerweise.
Wird es dann komplett vertont, also alles, also alle Charaktere und alles?
Ja, natürlich. Also davon ist mal auszugehen. Ein Adventure, wo nur ein Teil der Charaktere vertont wäre, wäre dann doch ein bisschen seltsam.
Du, die japanischen großen Studio machen das immer noch so.
Ja, das liegt dann wahrscheinlich an der Textmenge tatsächlich. Also wir haben eine normale Textmenge für so ein Spiel, würde ich mal schätzen. Aber ich habe halt auch schon an Projekten gearbeitet, also auch so gerade an Rollenspielen, wo wirklich jede Figur irgendwas zu erzählen hat und alles kommentieren kann. Und du hast eine riesige Spielwelt. Da kommst du natürlich in den sechsstelligen Wortbereich. Also 100, 200.000 Wörter erreichst du da locker. Also ich hatte mal eine Anfrage, an der Lokalisierung eines Online-Spiels mitzuarbeiten. Ich sage jetzt nicht welches, aber da war die geschätzte Textmenge 3,2 Millionen Wörter. Da denkst du, boah, meine Güte, das schafft einer allein schon gar nicht mehr, selbst wenn du nur lektorierst. Und wir haben eine überschaubare Menge, eine klassisch durchschnittliche Textmenge für ein Adventure, sage ich mal.
Wird es dann übersetzt oder schreibst du es dann auch auf Englisch? Also du schreibst es ja auf Deutsch, die Witze, und die Originalversion wird dann quasi die deutsche sein, oder?
Ja und nein. Also es wird natürlich eine englische Version geben, die ein Muttersprachler schreibt und übersetzt. Wir geben dem dann auch die Freiheit zu sagen, du musst jetzt nicht sklavisch irgendwie diesen Witz übersetzen, denk dir selbst was Lustiges aus, und ich kenne den Übersetzer auch schon lange und ich weiß, dass der das kann. Die englische Version wird von der Originalität her genauso wie die deutsche sein, sage ich mal. Auch von der Schöpfungshöhe und von dem Flair, das wir da erreichen wollen. Da bin ich absolut, das ist noch nicht fertig, logischerweise, aber da bin ich absolut überzeugt, dass die englische Version, da wird sich niemand beschweren, ach, guck, das haben Deutsche gemacht, deswegen klingt das alles so komisch. Nee, das wird schon von Profis übersetzt, von Profis gesprochen, und das mache ich nicht alles. Da gucke ich vielleicht mal ein bisschen mit über die Texte, dass die englischen Texte auch passen, aber die kreative Oberhoheit haben da die Leute, die eben Muttersprachler sind.
Aber ist doch toll, ich bin doch so Originalton-Verfechter. Jetzt kann ich endlich mal die deutsche Version spielen und sagen, das ist die Originalversion, und natürlich dann die deutsche Version von Larry spielen und sicher sein, das ist der Gag, den der Autor sich dabei gedacht hat und nicht der Übersetzer.
Ganz klar.
Da freue ich mich ja besonders drauf.
Ja. Also ich durfte das auch selbst schon andersrum machen. Ich hatte den Spaß, die zweite Season von Sam & Max mit zu übersetzen ins Deutsche. Und das war
die Telltale, die neue
von den Telltale-Spielen eben die zweite Season. Und wenn man da einen Wortwitz hat im englischen Original, den dann zu übertragen ins Deutsche, das war wirklich eine ganz besondere Herausforderung. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Seitdem ich selbst professionell Spiele mit übersetze, sehe ich auch dann oft viel gnädiger über irgendwelche offensichtlichen Übersetzungsfehler hinweg, weil ich einfach weiß, unter welchem Zeitdruck da kreativ gearbeitet werden muss. Das ist unglaublich.
Und auch den Kontext dann noch zu treffen oder dann eben auch Sachen aus dem Kontext gerissen zu sehen, wenn man nur einen Satz hat und dann gar nicht mehr. Ich hatte neulich Shantae gespielt, und da war Press L to Dash war dann, ja. Also ich sollte L drücken, um eine Ausweichbewegung zu machen als Tutorial. Und dann stand da, ich soll die L-Taste drücken für Bindestrich.
Das ist ja schön. Ja, das ist dann und so ein Fall. Ja. Ich hatte damals noch zu den seligen Gameboy-Zeiten ganz oft ein ganz strict Character Limit. Also der deutsche Text darf auf keinen Fall auch nur einen Buchstaben mehr als den englischen Text, als der englische Text haben. So, und dann hast du eine Excel-Tabelle und aus der Menüauswahl steht da das Wort No. So, was machst du jetzt? Was würdest du machen? Du musst No übersetzen, aber es darf auch nur zwei Buchstaben haben.
N-E oder so,
ja,
oder?
Nee. N-Punkt. Ja und oh N-Punkt hat dann der Spieler zur Auswahl letzten Endes, weil es darf auf keinen Fall mehr sein. Man muss dazu sagen, in so einem Fall, oft lässt dann die Firma auch mit sich reden, dass man sagt, guck mal, in dem Sonderfall, mach doch bitte ein paar Characters mehr, wenn es technisch irgendwie geht. Aber ich sag mal, je größer die Firma, die das Ganze lokalisiert, oder desto weniger Liebe zum Detail kann sie zeitlich überhaupt aufbringen.
Wunderbar. Also das Problem wirst du diesmal nicht haben, weil du es nicht übersetzt, sondern direkt so schreiben kannst. Dann danke ich dir auf jeden Fall erstmal an dieser Stelle für die Einblicke in das neue Larry. Ich bin sehr gespannt drauf, Q4, wenn alles gut läuft und eure Poolparty richtig in Stimmung gerät, dann vielleicht ein bisschen früher. Nee, zu früh kommen ist nicht Larry-typisch.
den Witz hast du jetzt gebracht. Also tut mir leid, ja. Das musst du jetzt auf deine Kappe nehmen, den Ulk. Ich war ja ganz ordentlich jetzt, glaube ich.
Absolut. Entsteht beim deutschen Team Crazy Bunch, die eher für VR-Titel interessant bekannt waren bisher. Die haben ein paar VR-Spiele gemacht. Wird das erste Adventure von denen.
An oder? Der Stelle muss ich wahrscheinlich Werbung machen für Cryptcrawler. Das ist, glaube ich, gerade für Steam, ja, auf super. Steam erschienen. Ein PC- und VR-Spiel, soweit ich weiß. Ich muss selbst noch spielen. Aber das Team selbst hat auch einen Daedalic-Background, sage ich mal. Die haben Anna's Quest beispielsweise gemacht. Also es ist nicht so, dass jetzt das ganze Team von Crazy Bunch mit Adventures noch nie was getan hätte. Sie haben Anna's Quest gemacht und einige waren bei Night of the Rabbit auch mitbeteiligt. Und ja, das ist jetzt das erste große eigene Adventure, sage ich mal.
Gut, aber im Hamburger Studio und mit der Daedalic Background, also von daher ein bisschen Adventure-Erfahrung kommt dann da schon mit. Kommt für PC und Mac, wenn ich das richtig gesehen habe, erstmal, oder? Aber ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man sowas dann auch auf Konsolen portieren kann, oder sind Adventures da
schwierig? Ich glaube, da darf ich keinen Kommentar abgeben. Also das ist, ich habe da kein Insiderwissen. Das, was im Internet steht, wird schon stimmen.
Also Mac und PC sind auf jeden Fall erstmal angekündigt. Dann bin ich sehr gespannt. Drück euch weiterhin die Daumen, dass ihr da weiter fleißig lustige Witze reinschreibt. Vor allem dir wünsche ich eine kreative Feder.
Vielen Dank.
Und viel Energie und viel Spaß mit dem alten Hallo-Tri. Und ich bin sehr gespannt, was dann da das Endprodukt, wie sich das darstellen wird und wie die Reaktionen darauf sein werden. Vielen Dank für diese Einblicke. Und mehr von dir findet man im Internet unter Falko Löffler, unter deinem Namen.
Ganz klar.
Da bist du überall zu finden, auf der Webseite, Twitter und so.
Ja, ich bin so ziemlich überall unterwegs, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Vielen Dank fürs Gespräch und für die Einladung. Schön, mal bei euch zu sein.
Ja, freut mich sehr. Und bis zum nächsten Mal. Und wir hören uns natürlich morgen an dieser Stelle wieder. Und wer noch irgendwie Fragen hat oder so in den Kommentaren, da werden wir vielleicht mal reingucken. Vielleicht gibt es noch irgendwie ein, zwei brennende Fragen. Dann werde ich dir Bescheid sagen. Dann kann man die vielleicht auch noch beantworten. Wunderbar. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.